das große Thema, dass wir merken, wenn wir darüber sprechen, eine diversitätsoffene Kultur zu schaffen, ist, dass du wirklich über Themen redest, die ganz, ganz stark an verinnerlichten Wertesystemen rütteln, an Bildern, die wir aufgesaugt haben, ohne uns jemals darüber Gedanken zu machen, jeder von uns.
Wir haben uns heute Fabienne eingeladen von Dear Human und Fabienne hat unter anderem auch mal, schon jetzt Spoiler, bei damals noch Kolle Rebbe gearbeitet, deswegen kennen wir uns alle eigentlich ja auch so ein bisschen, aber vielleicht magst du für die, die dich nicht kennen, noch ein, zwei Sätze zu dir sagen und so drei Dinge über dich, die man wissen sollte, muss nicht unbedingt was mit der Arbeit zu tun haben.
Ja, gern. Hi erstmal und schön, dass ich da sein darf. Ich bin Fabienne, ich bin eine der beiden Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Dear Human. Ich bin so seit ungefähr 12, 13 Jahren im Personal- oder People and Culture Management unterwegs, Agenturkind auch, davon ja auch über 10 Jahre bei Kolle Rebbe und dann Accenture Song gewesen. Und ansonsten zu mir noch, ich mag gerne direkte und klare Kommunikation und ich kann keine Zimmerpflanzen halten und deswegen habe ich einen Bürokaktus namens Marusha.
Schade, dass wir den heute nicht kennenlernen, denn wir nehmen ja in der Speicherstadt auf. Hätte uns sehr gefreut.
Nächstes Mal bringe ich Marusha mit.
Sehr gut. Wir haben immer noch so einmal die Frage, und das finde ich bei dir auch sehr interessant, weil du ja im People- und Culture-Bereich unterwegs bist, was Werbung für dich bedeutet.
Ja, spannende Frage. Also ich bin ja in der Werbung gelandet, weil ich gar nicht Personal studiert habe ursprünglich, sondern Medienwirtschaft. Und so wie, ich weiß nicht, wahrscheinlich viele so nach dem Abi, was willst du machen? Ja, was mit Medien?
Ja, Klassiker. Same here auch.
Genau. Und ich habe dann als Nebenjob angefangen, bei einer Personalberatung zu jobben und hatte gar keine Ahnung von nichts und fand das aber von Anfang an total cool und habe gemerkt, dass das total meins ist und gerade so diese Frage, was braucht man eigentlich für Leute, für was für Aufgaben und was passt zu Menschen, das hat mich viel mehr getriggert dann als die meisten Marketingvorlesungen oder so, ehrlicherweise. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich das dann auch komplett durchgezogen. Und als ich dann danach einen Job gesucht habe, wollte ich unbedingt ins Personal, hatte den Medienabschluss und dann ging es ja los. Damals bei Neu Digitale / Razorfish. Mittlerweile gibt es die auch nicht mehr, das ist jetzt Sapient, aber genau.
Wie alles andere. Ja.
Genau. Und ja, was bedeutet Werbung für mich? Ich fand es von Anfang an, ich bin froh, dass der Weg so war, weil ich fand es von Anfang an eine spannende Branche und ein Umfeld, in dem ich mich wohlgefühlt habe, auch wenn ich, wie viele andere, auch immer wegschalte, wenn Werbung kommt. Ja. Aber es ist halt auch ein Spielfeld, ein kreatives Umfeld und deswegen, und ja auch manchmal echt gut, so dass man dann denkt irgendwie, okay, das ist doch schon echt gut gemacht und das gucke ich mir dann auch ganz gerne mal an. Oder hör es mir an oder spiel damit rum oder was auch immer das ist.
Ja, cool. Wie kam es denn jetzt zu der Gründung von Dear Human und was macht ihr da eigentlich?
Ja, wir haben Dear Human ja auch noch gar nicht so lange gegründet. Wir zählen ja noch als Startup. Uns gibt es jetzt seit April. Und die Simone und ich, wir kennen uns tatsächlich auch noch von Kolle Rebbe. Da haben wir damals schon zusammengearbeitet. So 2 Jahre ungefähr haben wir da zusammengearbeitet. Und haben damals schon gesagt, oh, irgendwann wollen wir das wieder. Und dann hat es aber jetzt doch eine Weile gedauert. Simone war dann zwischendurch noch auch bei anderen Agenturen, war aber auch selbst schon selbstständig. Und damals haben wir dann schon in ihrer ersten Selbstständigkeit gedacht, ach, es wäre irgendwie cool, so vielleicht können wir uns ein Büro teilen oder irgendwas. Aber da war ich noch nicht so weit. Und als wir dann anfingen, letztes Jahr drüber zu sprechen, wie wäre das denn, wenn wir uns wirklich zusammentun? Und wir sind beide so Typen, okay, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir es auch richtig. Was ist uns denn dabei wichtig und was wollen wir damit eigentlich? Und vor allem, wenn wir jetzt sagen, wir machen nicht nur ein Kollektiv aus Freelancing und jeder macht so sein Ding, sondern wirklich wir gründen eine Firma. Und da sind wir sehr, sehr schnell uns einig gewesen und auf den Punkt gekommen, wir wollen gute Personalarbeit machen. Wir wollen, dass das qualitativen Anspruch hat. Wir wollen mit tatsächlich Menschen arbeiten. Wir haben uns ja auch den Slogan gegeben, Agency for Humans, not Resources, weil wir da wirklich dran glauben, dass man am Ende des Tages kannst du Positionen und Prozesse und so weiter und irgendwie sagen, wir lösen uns von Einstellungsprozessen und machen alles über Algorithmen und Apps und so. Aber am Ende des Tages sitzen Menschen zusammen, die zusammenarbeiten müssen. Und das ist was, woran wir fundamental glauben und dass man das irgendwie maximal gut begleiten kann von People and Culture Seite aus. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir uns als Mission gegeben haben, in allem, was wir tun, wir haben ein Angebot aus Personalvermittlung, aber auch Consulting im Bereich People and Culture und eben auch Trainings. Ja, dass wir in allem, was wir tun, Diversity und Chancengleichheit fördern wollen. Weil wir selbst gemerkt haben oder uns damit in den letzten Jahren einfach viel mehr auseinandergesetzt haben und gemerkt haben, wie viel es da noch zu tun gibt und wie viel man gerade auch mit so einem People and Culture Background da drin machen kann, wenn man die Weichen richtig stellt. So, ne? Also man kann einfach von den Voraussetzungen her schon so viel besser oder schlechter machen, je nachdem, wie man es eben installiert, damit eine Chance entsteht, für Leute dort zu arbeiten und sich wohlzufühlen, die sie sonst vielleicht nicht hätten.
Mega spannend. Da sind wir ja eigentlich auch schon beim Punkt und beim Thema des heutigen Podcasts. Mittlerweile ist es überall angekommen, dass diverse Teams irgendwie gut sind, die sind hilfreich, da kommen meistens bessere Ergebnisse raus. So, wir kennen alle diese Argumente dafür. Aber du hast ja gerade auch schon so über die Begebenheiten gesprochen und wir haben irgendwie beide so auch Erfahrungen gemacht, dass wir gesagt haben, die Leute werden erstmal eingestellt und dann ist es irgendwie so, auf dem Blatt Papier sieht das super aus und wir haben so und so viele Nationalitäten und so ist unsere Quote. Aber eigentlich ist es viel wichtiger, wie dann mit den Leuten umgegangen wird, wie die Begebenheiten sind, dass eben gleiche Chancen bestehen, dass irgendwie die Leute sich auch wirklich wohlfühlen und nicht nur divers eingestellt wird etc. etc. Und deswegen soll das auch so ein bisschen das Hauptthema heute sein und da vielleicht gleich mal, vielleicht siehst du das ja auch ganz anders. Also was ist denn dein Gefühl dazu oder was ist deine Erfahrung?
Ja, also du brauchst auf jeden Fall beides. Wenn man die Prozesse im Recruiting nicht so gestaltet, dass Leute eine Chance haben reinzukommen, ja, dann ist da die Tür schon von vornherein quasi einmal zu. Aber wenn die Leute dann zur Arbeit kommen und sich permanent anpassen müssen oder in Situationen kommen, in denen sie Diskriminierung erfahren oder so, das muss noch nicht mal besonders stark sein und das ist ja auch oft so ein Thema. Oder wenn sie das Gefühl haben, ich bin nur hier, weil ich jetzt irgendwie diese eine Stereotyp erfülle. Also damit schaffst du schon eine Kultur, in der Leute einfach dann auch nicht lange bleiben werden. Und dann kann man sagen, ja, wir haben es ja probiert. Wir haben jetzt eine Frau in der Führung eingestellt. Hat ja nicht geklappt, so, ne? Oder irgendwas. Ja, ja. Der Klassiker. Aber das muss man dann eben ganz stark hinterfragen. Und das Problem, das wir merken, oder was heißt das Problem, aber das große Thema, das wir merken, wenn wir darüber sprechen, eine diversitätsoffene Kultur zu schaffen, ist, dass du wirklich über Themen redest, die ganz, ganz stark an verinnerlichten Wertesystemen rütteln. Mhm. Und an Themen, an Bildern, die wir aufgesaugt haben, ohne uns jemals darüber Gedanken zu machen, jeder von uns. Und die man irgendwie nach oben bringen muss, an die Oberfläche bringen muss. Und das Ganze auch noch mit diesen Gedanken einmal überhaupt zuzulassen, ich bin kein vorurteilsfreier Mensch. So, ne? Das ist ja oft dann auch gleichgesetzt mit dem Gefühl von, ich bin böse. So. Ja. Oder auch, wenn wir darüber sprechen, Mensch, das war jetzt irgendwie nicht gut, diese Aussage, die hat einen diskriminierenden Touch oder wie auch immer. Ja, aber ich habe es ja nicht so gemeint. Darum geht es am Ende gar nicht. So, das ist immer so Ursache-Wirkung.
Es geht nicht um die Schuldfrage, so. Es geht nicht darum, jemand Schuld zuzuweisen und zu sagen, du bist schlecht, sondern darum, die Sache zu diskutieren und alle zusammen zu lernen, das anders zu machen irgendwie in Zukunft.
Ja, und das ist, glaube ich, um zurück zu deiner Frage zu kommen, du brauchst beides, du brauchst die Tür, die offen ist und du brauchst aber auch eine Kultur, in der Menschen sich sicher bewegen können und sie selbst sein können, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mich hier übertrieben anpassen oder irgendwas überkompensieren oder ich wurde heute schon wieder dreimal in eine Situation gebracht, in der ich mich einfach nicht wohlfühlen konnte.
Ja, du hattest es vorhin schon angesprochen, ich sag jetzt mal das Stichwort Tokenism, also so diese eine Person sein, die für einen bestimmten Zweck oder aus bestimmten Gründen angestellt wird. Wie geht ihr denn damit um? Also weil, ist ja auch immer so eine Frage, haben sie denn schon anerkannt, dass sie dadurch bereichert werden oder ist es vielleicht oft noch so dieses, ah, das sieht jetzt auf dem Teamfoto gut aus, wenn da jetzt jemand ist, der ein bisschen eine andere Hautfarbe hat?
Mhm. Ja. Das ist auch eine Sache, die wir teilweise beobachten, wenn Diversity so ein PR-Zweck wird, ne? Und man dann sagt, oh, wir brauchen jetzt für dieses Teamfoto noch eine Person of Color, wir brauchen noch einen Mensch mit einer sichtbaren Behinderung am besten irgendwie mit rein oder so. Also das ist natürlich Quatsch. Was wir an der Stelle dann machen würden, wir hatten jetzt so konkrete Anfragen tatsächlich noch nicht, irgendwie, dass die dann explizit danach gefragt haben, Aber was wir dann machen würden, wäre einmal zu erklären, was heißt das denn eigentlich, wenn wir sagen, wir machen diverses Recruitment oder Diversity Hiring. Wir gehen dann nicht in so einen Katalog rein und sagen, okay, cool, ihr braucht jetzt hier in eurem Team fehlt noch die Person mit Migrationshintergrund oder so. Sondern Diversity Hiring heißt am Ende des Tages nichts anderes, als einen Prozess zu schaffen, in dem nach Passung auf Position, auf Skills ausgesucht wird und in dem Prozess jede Person gleiche Chancen haben sollte, dieses dann auch zu kriegen. Und klar gibt es irgendwie Situationen, wo zum Beispiel eine Agentur auf uns zukommt und sagt, wirklich, uns fehlen Frauen in der Führung, wir würden uns irrsinnig freuen, wenn wir das irgendwie aufstocken können. Das ist natürlich was, wo wir dann im Recruiting-Prozess besonders darauf achten können, dass wir Frauen ansprechen, dass wir sicherstellen, dass wir mit der Agentur vorher sprechen, wie sieht es denn aus mit den typischen Hinderungsgründen, die in so einer Position vorhanden sein könnten. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Angefangen bei Arbeitszeitmodell, aber auch über dem Boys Club da oben, so, ne?
We all know that.
Wie sieht es damit aus? Fühlt eine Frau sich auch wohl, wenn die dann in diese Position kommt bei euch? Habt ihr da überhaupt schon mal über die Voraussetzungen nachgedacht? Das ist das eine. Und dann eben aber auch zu sagen, okay, wir suchen nicht diesen Katalog aus, sondern wir suchen nach der passenden Person. Und da gibt es einfach schon im Recruiting wahnsinnig viel. Also je nachdem, um welche Position es geht und wie so ein Prozess aussieht, fängt es schon damit an, dass man einmal diese formulierten Anforderungen sich anschaut. Braucht man für diesen Job wirklich ein abgeschlossenes Studium? Braucht man wirklich Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau? Braucht man, also das wirklich einmal alles sich anzuschauen und zu hinterfragen, ist diese Position auch in Teilzeit möglich? Ist diese Position auch remote möglich? Habt ihr eigentlich einen barrierefreien Zugang bei euch im Office und so? Also da fängt es schon an bei diesen Formulierungen von, was braucht man eigentlich? Drauf zu gucken, dass die wirklich sich auf Skills basiert und auf eine Anforderung, die da ist. Und es gibt Situationen, da brauchst du eine Person, die auf einem muttersprachlich deutschen Niveau texten kann und alles. Und das soll auch gar nicht dann gecancelt werden oder hinterfragt werden. Aber es gibt ganz viele, wo das einfach so dieser Default noch ist, dass man eben diese Person sucht oder man sucht dann noch eine Jule zum Beispiel und dann hat man automatisch so ein Bild im Kopf. Mhm. Und das, was gemeint ist, ist aber vielleicht jemand, der eine Kreativität mitbringt, wie Jule. Oder eine Denkweise, eine Freshness, irgendwie, keine Ahnung, eine Herangehensweise an Projekte oder so strukturiert ist. Also da können ja 100.000 Sachen drinstecken, die aber, wenn man mit diesem Bild losläuft, ich brauche noch eine Jule, ganz viele Menschen ausschließt. Und das ist sozusagen schon ganz am Anfang, wo man drauf gucken kann. Und ich habe es eben schon erwähnt, auch so die Voraussetzungen, die eine Agentur mitbringt. Also was wir zum Beispiel auch machen, ist ein Check-in, nennen wir das, mit jedem Neukunden, wo wir durch gewisse Grundvoraussetzungen der Agentur oder des Unternehmens schon mal durchgehen, bevor wir überhaupt sagen, wir arbeiten zusammen, weil wir uns halt gewissen Werten verpflichtet haben und dann zu schauen, okay, gibt es wenigstens schon mal diese Grundvoraussetzungen dafür, dass wir miteinander arbeiten können und auch mit gutem Gewissen Leute dorthin vermitteln können? Oder sind wir an einem ganz anderen Punkt vielleicht? Also wir hatten auch schon KundInnen, die auf uns zukamen und gesagt haben, wir wissen, wir sind da noch nicht, aber wir wollen da gerne hin, könnt ihr uns helfen? Und das ist natürlich mega cool, dann zu sagen, ja, super. Ihr wisst, dass ihr erstmal Hausaufgaben machen müsst, das ist toll, dann lasst uns da rangehen und klar können wir unterstützen.
Es ist immer so, dass die KundInnen wissen, also dass sie noch Hausaufgaben machen müssen, oder kommt es auch vor, dass ihr so eine Anfrage bekommt und so denkt, Tokenism und dann so, was machen wir denn jetzt? So, also weil ihr bietet ja diese Beratungsleitung, dass ihr von euch aus sagt sozusagen, hey, lasst uns doch nochmal, oder ist diese Awareness schon da? Das finde ich total interessant. Wie weit ist die Branche da denn?
Man muss sich ja auch überlegen, irgendwie die Werbung war ja lange Jahre auch so ein Ort für Menschen, die woanders irgendwie aus dem Rahmen gefallen wären. Mhm. So, ne? Und ein Anziehungspunkt. Und dadurch kommt so ein falsches Sicherheitsgefühl von, wir sind alle total offen. Ja. Und wenn man dann aber näher hinguckt und gerade so in die Führungsebene hinguckt, dann gibt sich da doch wieder ein recht gleiches Bild. Und deswegen haben wir eher so das Gefühl, dass das so ein Knackpunkt ist oder ein Gesprächsanknüpfungspunkt, je nachdem, wie man es sieht, weil die Leute sagen, aber ich bin ja schon immer total offen und für mich hat noch nie gezählt, wie jemand aussieht. Ich gucke immer nur auf Leistung und so. Und das ist oft so dieser allererste Schritt, der gemacht werden muss. Und da, meine persönliche Einschätzung, hält sich die Branche für wesentlich weiter, als sie es ist, einmal hinzugucken und offen zu halten, dass wir alle nicht safe sind davor. Mhm. So, jeder von uns, ich habe die auch, hat Bilder, mit denen wir aufgewachsen sind und die sich einfach verinnerlicht haben und die verknüpft sind. Und das ist ja auch völlig normal. Also der Mechanismus dahinter ist ja ein ganz einfacher. Unser Gehirn hat Milliarden von Informationen, mit denen es sich rumschlagen muss. Und das schafft es einfach nicht, wenn es jeder einzelne davon irgendwie individuell anguckt. Das heißt, unser Gehirn bildet Abkürzungen und Muster und clustert. Und da unterscheidet es halt leider nicht damit irgendwie, wie binde ich mir morgens die Schuhe zu oder sollte ich jetzt bei dieser Ampel doch mal bei Rot drüber gehen oder so. Und unterscheidet nicht solche Informationen von Informationen mit, was verbinde ich mit Menschen, die dieses oder jenes Merkmal haben zum Beispiel. Weil als Kind die Mutter mal gesagt hat, nee, geh da nicht hin oder weil die Medien das noch nie so dargestellt haben oder also das ist ja, muss ja noch nicht mal eine negative Prägung sein, es kann auch einfach eine nicht vorhandene Prägung sein. So, ne? Und wenn ich noch nie eine Person mit diesem oder jenem Merkmal in einer Machtposition gesehen habe, dann assoziiere ich das auch nicht damit. Darüber sich einmal klar zu sein und zu wissen, dass wir alle diese Prägungen mitbringen und die in uns haben, das ist so dieser allererste Schritt, den man gehen muss. Und das ist auf einer sehr individuellen Ebene. Und das macht es, glaube ich, einfach ein schwieriges Thema zu sagen, wir verändern eine Kultur in einem Unternehmen, weil du das einfach von verschiedensten Seiten aus angehen musst.
Ich finde es so spannend, weil ich auch das Gefühl habe, dass es vor allem in der Branche, es ist genau das, was du sagst, so alle sind so, ja, bei uns muss man doch keinen Anzug tragen, bei uns kann man doch sein, so jeder kann doch seine Personality zeigen und wir sind doch alle so crazy und das ist doch so cool. Und deswegen denken wir, wir wären so befreit davon. Das ist so für mich so dieser Mindfuck, dass die Branche erst recht denkt, sie wäre so viel cooler und so viel offener als alle anderen, weil bei uns, da kannst du ja auch in der Jogginghose zur Arbeit kommen und deswegen gar nicht dahinter guckt und überhaupt sich selbst nicht in Frage stellt und diese hidden irgendwie Diskriminierung deswegen nicht sieht.
Ja, und auch, also für mich war das auch gerade so voll der Augenöffner tatsächlich nochmal, weil also ich war kurz so, wow, okay, es stimmt, weil auch so diese Arroganz, die da ja dann noch mitschwingt, dass diese Branche ja auch wirklich denkt und ne, ich nehme uns jetzt auch gar nicht da so raus, sondern dass man denkt, hey, ja, aber bei uns kann man ja auch irgendwie in Sneakern rumlaufen, das ist ja auch egal und du kannst ja auch mit ungewaschenen Haaren und Mütze den ganzen Tag in deinen Gold sitzen.
Ja, genau.
Und wir hatten ja auch in der Vorbesprechung, hatten wir es ja gestern auch schon, wenn man sich aber wirklich mal umschaut, wer sind die Menschen, die hier arbeiten, was haben die für Einstellungen, dann ist das jetzt für Hamburg beispielsweise schon so ein Schlag Mensch, der doch in Agenturen arbeitet. Jetzt nicht 100%, aber die meisten sind schon so, wo ich sage, okay, die treffe ich auch samstags in der Schanze beim Kaffee trinken.
Ja, genau.
Ja, ja.
So.
Ja, voll.
Ja, total. Und das hast du dann auch so diese gefühlte Offenheit.
Ja.
Aber dann sind doch alle irgendwie Eimsbüttel. Also ein bisschen überspitzt, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine.
Ja.
Und dann auch, wenn man es von Recruiting-Seite aus kennt, dann und Kreative, aber der sieht ja aus wie ein Buchhalter, so, ne, irgendwie. Und dann hast du schon den ersten Touch damit drin.
Total.
Oder Projektmanager in nicht so super extrovertiertes oder so. Also, es ist dann ein gewisser Schlag Mensch, ne, wie du auch schon gesagt hast, oder ein gewisser Typus irgendwie, der halt überproportional vertreten ist. Und für den sind wir aber maximal offen.
Und alle anderen halt nicht so ganz.
Genau.
Und dann ist es ja auch wieder das, wir wollen halt die, mit denen wir uns wohlfühlen.
Genau.
Ja, mit denen man halt dann eben den Kaffee trinken kann und dann dieselben Themen hat und so. Aber wenn man jetzt an dem Punkt angekommen ist, aha, da ist irgendein kleines Problem. Wie geht man das denn an? Also, weil ich finde es natürlich so, diese eigenen, diese internalisierte, diskriminierende Sicht auch auf gewisse Dinge zu haben und das aufzulösen, ist ja total schwer. Und wie vor allem das auch in der Organisation aufzulösen, ist ja noch viel schwerer. Also, was sind so deine Tipps? Wie geht man das an?
Ja, also ich würde es von zwei Seiten aus beantworten. Das eine, diese individuelle Ebene, wie gehe ich es für mich persönlich an? Da gibt es schon ganz einfache, niedrigschwellige Sachen, die man für sich selbst machen kann. Das eine ist, sich mit den Themen zu konfrontieren und sich zu informieren darüber. Es gibt ja zu verschiedensten Themen auch echt gute Bücher, verschiedenste andere, auch Dinge, die man selbst hat. Ich habe auch irgendwie angefangen, dann mal mein Insta-Feed zum Beispiel zu überprüfen und was habe ich denn da eigentlich drin und dann zu gucken, wie kann ich das ausweiten, was für Sehgewohnheiten habe ich darin, bin ich das zum Beispiel nicht gewohnt, auch mal eine Person mit Bart und Make-up zu sehen, irritiert mich das, cool, vielleicht sollte ich mir einfach mehr davon mal anschauen und mir irgendwie die Lebensrealität so einer Person besser kennenlernen oder auch eine Person mit, weil ich finde, was wir in der Werbung auch eine gewisse Anfälligkeit für haben, ist das Thema Lookism. Wie sieht es aus mit mehrgewichtigen SportlerInnen oder TänzerInnen? Und sich das auch mal zu bewusst zu führen, oh, das wusste ich gar nicht, dass das geht, so, ne? Dass diese Person so krass gut tanzen kann einfach irgendwie. Mhm. Oder das, finde ich, ist auf individueller Ebene was, was man relativ easy umstellen kann, sich selber mal zu hinterfragen. Und das müssen ja auch gar nicht immer so diese typischen Diskriminierungsdimensionen sein, die so genannt werden. Das kann auch sein, zum Beispiel, ich habe ein irrsinniges Vorurteil gegenüber Leuten, die aus gutem Hause kommen oder so. Ne? Also sowas kann ja auch sein. Ja. Und dann mal sich zu überlegen, okay, wie kann ich das denn bei mir mal hinterfragen und so einer Person auch eine faire Chance geben, wenn ich sie dann begegne, ohne zu denken, oh ja, alles geschenkt bekommen. So, ne?
Ja.
Irgendwie.
Ja. Und auf, das war jetzt so die persönliche Ebene, genau, und auf der Ebene der Organisation sozusagen.
Da wird es deutlich komplexer und das ist sehr abhängig davon, in was für einer Organisation du bist, wie die aufgebaut ist, wie lange es die schon gibt, was für Strukturen drin sind, was für Prozesse drin sind. Also man muss das tatsächlich einmal wirklich analysieren. Entweder installiert ein Unternehmen internes Diversity Management. Und dann bitte, bitte auch nicht einfach nur einer Person das mit zusätzlich umhängen, die da weder die Vorbildung von hat, noch die Kapazität dazu, so, sondern ein ernst gemeintes Diversity Management. Oder man lässt sich eben von extern auch beraten oder ideal Kombi aus beidem. Und dann zu sagen, wir gucken uns wirklich mal den Ist-Zustand an, in der Aufstellung der Personen, in der Art und Weise, wie die Strukturen und die Prozesse das begünstigen oder behindern. Einmal komplett nackig machen, anschauen und dann zu sagen, was sind die strategischen Ziele, wie kann man dafür die entsprechenden Maßnahmen ausarbeiten. Man kann ja auch nicht alles auf einmal machen, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass dann oft so ein Thema genommen wird, das irgendwie den größten PR-Impact hat im Zweifel. Und dann wird damit so ein bisschen alles erschlagen. So, yay, wir haben jetzt auch eine Frauenquote. So, Diversity-Haken. So, ne? Das sollte es dann idealerweise auch nicht sein. So, ne? Sondern zu gucken, wie sind wir in allen Dimensionen aufgestellt und wie wollen wir es sein? An welchem Punkt können wir zuerst ran? An welchem Punkt wollen wir langfristig ran? Eine Strategie auszuarbeiten. Und dann sind die Maßnahmen so unterschiedlich mit dem, was da rauskommen kann, wie man es eben dann einsteuert, um es besser zu machen. Und dazu kommt dann eben auch, das sind so Strukturen, Prozesse, alles Mögliche, auch was für Dokumente benutzt man, welche Tools werden benutzt. Also das sind ja auch schon recht einfache, ich sag mal so Hard Facts. Und das Thema Kulturwandel ist halt ein deutlich schwerer anzufassendes auch. Und auch da gibt es natürlich Dinge, die man dann implementieren kann. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, das ist ein Wertethema. Das heißt, man muss auch sagen, wir sind bereit, diesen Wert zu vertreten. Und wir wollen den Leuten helfen, sich dem zu öffnen. Dann kann man sowas machen wie Sensibilisierungsschulungen zu den Themen mit Schwerpunkten insgesamt, wie auch immer. Da gibt es ja auch verschiedene Angebote, auch von uns. Und dann, das ist zum Beispiel eine Sache, oder wir holen uns regelmäßig SpeakerInnen zu dem Thema rein. Wir gucken, wenn wir Diskussionen haben, dass wir ein Panel diverse aufstellen, dass das wirklich etwas ist, was ins Bewusstsein hochgeholt wird und beachtet wird, in dem, wie eine Repräsentation stattfindet, wie Networking stattfinden kann, auch innerhalb einer Agentur. Es gibt immer so verschiedenste Ansatzpunkte, aber ganz oben steht wirklich so dieses, wir verpflichten uns dazu, wir stehen dazu und wir wollen das fördern. Und wir sind offen dafür, auch zu hören, wenn wir es noch nicht gut machen.
Ich finde, das ist was total, was ja von oben kommt. Also das ist so das, was auch so aus der eigenen Erfahrung, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ming, ich habe so das Gefühl, auch Schulungen, also alles, was man macht, ist ja eigentlich nur ein Mittel der GF, sage ich jetzt mal, zu sagen, das ist bei uns wichtig. Und ich finde, wenn man weiß, da passieren Schulungen zum Beispiel, oder man weiß, die sind da aware und sorgen für die Quote etc. etc., dann weiß man ja auch, dass Raum dafür da ist, zu sagen, wenn was mal nicht so ist oder wenn man sagt so, ich habe das Gefühl, hier funktioniert was nicht so gut. Und deswegen finde ich, ist es so, so wichtig, dass das von oben ganz klar gelebt und kommuniziert wird und dass damit so eine Grundlage für auch ein offenes und ehrliches Miteinander geschaffen wird.
Absolut. Und ich finde auch hier, also gerade bei dem Thema ist ja auch Transparenz so wichtig, also dass auch die oberen Führungsebenen auch zeigen, wie sie das Thema denn angehen, was sie machen, dass sie selber mit anderen Teilnehmenden aus der Agentur in Unconscious Bias Trainings beispielsweise sitzen und nicht getrennt in ihrem dunklen Kämmerlein und dann sagt man danach so, ja, ich habe so ein Training auch schon mal gemacht. Also
die müssen als Erste da rein.
Genau, ja.
Ja, und dass es so ein Miteinander ist und dass dadurch auch Türen geöffnet werden.
Genau, und das ist ja auch ein Thema, was ja auch immer ein offener Diskurs sein sollte. Also es ist ja nicht so, dass die Tür irgendwann zugeht und man jetzt sagt, so, jetzt sind wir divers. Ja.
We did it.
Absolut. Also du bist nie fertig mit dem Thema. Und was ja auch ganz gerne vergessen wird, also du hast ja immer auch schon gesagt, es klingt immer so nach Fingerzeig, aber am Ende des Tages ist das eigentlich ein total cooles Thema. Und es ist was, wovon alle was haben. So, ne? Wenn man anfängt, ein Mentoring-Programm für weibliche Führungskräfte zu installieren, dann hat man ein Mentoring-Programm installiert. Cool, das kann man ausweiten. So, ne? Also, und wenn ein Team eine Offenheit hat, davon profitieren alle. Wenn du eine Kultur schaffst, in der Menschen das Gefühl haben, ich muss mich jetzt nicht verstecken, weil irgendwie die und die Themen nicht angesprochen werden dürfen oder ich nicht darüber sprechen kann, dass ich eine Partnerin zu Hause habe und keinen Partner oder sowas. Ne? Davon profitieren alle, wenn die Teams mehr innovationsstärker sind, sind sie halt erwiesenermaßen, wenn sie divers aufgestellt sind. Davon hat ein Unternehmen unendlich viel. Da ist so viel Potenzial drin, was nicht genutzt wird. Und wir die Leute besser halten können, weil sie sich wohler fühlen, dann hat man viel weniger Kosten im Recruiting und in viel weniger Wissensverlust oder Kompetenzverlust, wenn die Personen gehen und so. Also es ist eigentlich ein total positives Thema und eins, was auch eigentlich viel mehr Spaß machen kann, als man das so denkt.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass die Leute dann ja auch länger bleiben. Weil ich finde, also das ist so was, was mir in letzter Zeit total aufgefallen ist, gerade zum Beispiel mit englischsprachigen Leuten, dass so, das ist ja auch so irgendwie, wir sind total international und so gerade auch in der Branche, irgendwie jeder ist willkommen. Und dann finden aber teilweise doch Meetings in der ganzen Agentur zum Beispiel nur in Deutsch statt. Und so, ich hatte eine Art Partnerin, die Englisch gesprochen hat, die mir dann immer schreiben musste, so, wurde irgendwas Wichtiges gesagt? Und dann dachte ich mir immer so, das ist so schade. Und deswegen, ich glaube, das sind so kleine Stellschrauben, die man dann gar nicht merkt. Aber so, damit die Leute dann wirklich bleiben wollen, muss ja noch was anderes passieren, als die nur einzustellen und vielleicht auch Awareness für Diskriminierung zu schaffen. Aber so auch in den Strukturen irgendwie muss da ja was passieren.
Und ich glaube, was auch so ein Faktor ist, der unterschätzt wird, dass man dann sagt, ja, das machen wir dann, wenn eine Person da ist. So, ne? Also klar, wir kümmern uns dann um eine barrierefreie Toilette, wenn wir denn jemanden haben, der es braucht.
Ja,
so, ne?
Total, ja.
Wie angenehm fühlt sich das an, wenn ich irgendwo hingehe und dann müssen erstmal alle wegen mir alles umstellen.
Ja,
so. Total ungeil. Also und je mehr man an Voraussetzungen schafft, um einer Person das zu ersparen, umso besser. Und klar gibt es irgendwie Situationen, wo man sich dann auf eine Person speziell einstellt und dann sagt irgendwie, hey, du brauchst irgendwie das und das Tool, weil du hast zum Beispiel eine Sehbeeinträchtigung oder so. Natürlich soll das passieren, aber gerade bei so niedrigschwelligeren Sachen oder Sachen, die einfach auch eine große Anzahl an Menschen betreffen könnten, wenn wir sagen, wir wollen mehr Internationalität, dann ist das ganz dringend notwendig, sich mal anzugucken aus der Brille einer Person, die kein Deutsch spricht und nicht aus Deutschland kommt. Wie fühlt sich das denn an, bei uns zu arbeiten? Und wie fühlt sich das für die an, wenn sie die einzige Person hier ist, wegen der dann das eine Meeting und der eine Prozess und das Dokument gibt es auch noch nicht übersetzt und so. Das ist alles uncool.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also ich hatte auch schon eine nicht deutschsprachige Teampartnerin, das ist ja nicht die erste Erfahrung, die sie damit machen. Also wenn sie mal bei einer Agentur waren und dann zur nächsten gehen, die denen aber dann sagt, ja, bei uns ist alles international, dann ist es jetzt nicht so geil, wenn die Person die gleichen Erfahrungen halt nochmal macht.
Ja, da sind wir wieder so beim Recruiting. Wenn die dann sagen, bei uns ist alles international, dann ist es nicht so.
Ja.
Also du hast in diesen Themen auch ein, finde ich, überproportional hohes Risiko mit Authentizität. Also wenn du nicht authentisch bist, ist das doppelt so schlimm, als wenn man es einfach transparent sagt und sagt, hey, wir sind noch nicht so weit und wir sind nicht so international, wir wären es gerne, aber wir sind da echt noch auf dem Weg.
Ja. Ja, und wir wollen uns mit dir so weiterentwickeln zusammen.
Ja. Ja. Habt ihr denn, wenn ihr Leute vermittelt, dann nach einer gewissen Zeit, irgendwie, weiß nicht, 3 Monate nach der Hälfte der Probezeit oder so, auch nochmal ein Check-in mit denen? Also du hattest am Anfang ja angesprochen, dass ihr mit potenziellen KundInnen ein Check-in habt. Habt ihr das auch andersrum mit Leuten, die ihr vermittelt?
Ja, also wir versuchen schon da den Kontakt zu halten und mal reinzuhören, okay, wie war denn der Start? Weil es natürlich auch für uns dann wichtig ist in der weiteren Zusammenarbeit, sind die Dinge, die wir erzählt haben, auch eingetreten. Und wenn nicht, sollten wir vielleicht doch mal ein Wörtchen reden mit unserem Kunden, unserer Kundin. Deswegen versuchen wir da den Kontakt auf jeden Fall zu halten.
Du hattest ja vorher schon gesagt, das ist, also ist so eigentlich so schon fast so ein gutes Schlusswort, weil du gesagt hattest, so, das ist ja total irgendwie auch was Positives und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Aufgabe und was langfristig irgendwie. Und man sieht ja auch, glaube ich, den Impact direkt, wenn es den Leuten besser geht. Das ist ja eigentlich so was Schönes. Und wir haben im Podcast ja auch immer die Goldrunde, in der wir so ein Positivbeispiel oder so ein Hero-Beispiel für das jeweilige Thema sozusagen nennen. Das ist jetzt bei dir wahrscheinlich keine Werbung in dem Sinne, sondern vielleicht irgendein Projekt oder irgendwas, was in Agenturen passiert. Hast du denn so ein Beispiel, wo du sagen würdest, da können sich alle mal was abschauen und so sollte man es machen?
Ja, da tue ich mir tatsächlich total schwer mit. Also es gibt gute Initiativen, finde ich, an verschiedenen Stellen und ich freue mich auch total zu sehen, dass die Branche da echt aktiv wird an verschiedenen Ecken. Aber so eine Sache da besonders rauszustellen oder eine Agentur besonders rauszustellen, finde ich schwierig. Und auch gerade, weil viele der Dinge, die passieren, die echt gut sind, sind nicht so PR-trächtig. Manche Dinge hat man das Gefühl, das wird dann, also auf einmal heißt alles Jobsharing, so, ne, was irgendwie kein richtiges Jobsharing ist und so. Deswegen würde ich sagen, für mich persönlich, die Hero-Projekte, die wir auch so auf den Tisch kriegen, sind die Anfragen, die wir bekommen, wo die Leute sagen, wir sind noch nicht gut. So, wir wollen da besser werden. Genau. Ja. Also und auch wirklich dieses, und das freut mich total, weil es irgendwie aus einer eigenen Initiative kommt und eine Anerkennung dafür da ist, dass das 10 Jahre, 15 Jahre gut ging und das nicht heißen muss, dass es so bleiben muss, sondern die dann einfach auch sagen, wir wollen dem nicht im Weg stehen, so rum. Und wir wollen uns da auf den Weg machen und wir wissen aber nicht wie und wir brauchen da Hilfe für. Das sind meine persönlichen Hero-Beispiele gerade.
Sehr schön. Wir haben ja gerade kurz das Thema gehabt, so dann wird erzählt, so dass wir sind super international und wir haben das alles schon und dann merkt man am Ende, war da leider doch nicht so. Hast du denn einen Tipp für BewerberInnen, die super viel Wert auf diese Themen legen? Also die sagen so, ich will wo arbeiten, wo irgendwie Diversität wichtig ist, wo das auch wirklich gelebt wird, wo eine Offenheit gelebt wird. Welche Fragen kann man stellen? Wie kann man das rausfinden in so einem Bewerbungsprozess, dass man nicht am Ende dasteht und ganz viel erzählt wurde, was dann doch nicht da ist?
Ich glaube, ich weiß, warum du die Frage stellst, weil in dem Moment, wo man fragt, seid ihr offen für Diversität, wird die Antwort in 100% der Fälle ja sein.
Natürlich, hallo.
Ich glaube, was immer gut ist, nach konkreten Dingen zu fragen. Also zum Beispiel, wie seid ihr denn aufgestellt in der Führung, wenn man sein Team kennenlernt, auch selber mal drauf zu achten, wie wird mit den Leuten umgegangen? Oder auch, was habt ihr denn an Initiativen in dem Bereich gerade laufen? Und wenn dann zum Beispiel sowas kommt wie, ja, wir engagieren uns, wir machen gerade einen barrierefreien Ausbau oder wir haben uns frisch umgestellt auf, dass wir alle Dokumente auch auf Englisch verfügbar sind oder wir eine Montagsrundenzusammenfassung haben auf Englisch oder so. Also, dass man da nach konkreten Themen einmal fragt und sagt irgendwie, was macht ihr denn in dem Bereich? Je nachdem, was mir selbst auch wichtig ist. Oder habt ihr viele Mitarbeitende über 40? Also je nachdem, was einen da so beschäftigt, das dann auch wirklich konkret zu fragen.
Also ich mache mittlerweile tatsächlich auch, man bekommt ja ab und zu mal auf LinkedIn die ein oder andere Nachricht.
Ist das so?
Darf ich das jetzt sagen? Ich weiß nicht ganz genau. Hypothetisch gesprochen, my friend, sie fragt dann tatsächlich auch immer, wenn ich zum Beispiel sehe, da sind nur 6 Männer in der GF, dann sage ich, hey, wir können gerne miteinander sprechen und dann könnt ihr mir direkt im persönlichen Gespräch erklären, wieso denn nur 6 Männer bei euch in der Geschäftsführung sitzen, weil mir sind Themen XYZ sehr wichtig. Meine Freundin bekommt dann sehr oft schon keine Antwort mehr und dann denke ich, besser für sie, weil an dem Ort will man dann ja nicht arbeiten. Also ich glaube, wenn es einem wirklich wichtig ist, und wir sind ja mittlerweile, weiß ich nicht, wie du das siehst, in so einem Arbeitnehmermarkt auch, ja, dass man das auch einfordern kann. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass Unternehmen das auch eher machen, weil sie merken, wir werden immer wieder danach gefragt, ja, wir kriegen die Leute nicht mehr, wenn wir diese Fragen nicht beantworten können. Und so damit haben wir auch ja eigentlich voll die Macht und voll die Chance, da auch was zu bewegen, so ein bisschen.
Total. Also der Druck wird immer größer auf die Unternehmen und auf die Agenturen, mhm, weil, ja, du hast es gerade sehr schön beschrieben, der Markt sich total verändert hat, ja, und alle kämpfen um Talente. Das zum einen, aber auch die KundInnenseite. Also man denkt immer so, wir sind ja irgendwie in so einer Branche unterwegs, die ist immer ganz vorne und State, mhm, of the Art und so. In dem Bereich haben sich die Unternehmen, aber teilweise haben die uns total überholt. Also voll. Und die sagen dann, okay, cool, wir laden euch zum Pitch ein, aber könnt ihr uns mal folgende Fragen beantworten? Wie seid ihr denn aufgestellt, was das, mhm, angeht, was das angeht? Ja. So, also der Druck wird von verschiedenen Seiten höher und dazu kommt dann noch irgendwie die Kampagnen, die gemacht werden, die müssen international funktionieren oder die müssen so und so. Also gerade auch für Bewerbende zu sagen, mir ist das Thema wichtig, da ist auch, ich höre mich immer so alt an, wenn ich das sage, aber ich finde, die neue Generation, die macht da auch schon einfach viel richtig. So, ne? Also dann einfach zu sagen, das sind Themen, die sind mir wichtig und ich muss nicht um jeden Preis dorthin, sondern ich gehe dann auch, setze dann was anderes höher. Ich muss nicht auf dem geilsten Kunden der Erde arbeiten, aber ich möchte mich wohlfühlen da wo ich, mhm, bin. Das ist was sich einfach total verändert hat im Laufe der letzten Jahre. Und deswegen ist die Lage eigentlich sehr günstig gerade.
Das ist ja irgendwie auch, finde ich, nochmal empowernd so für, genau, die jungen HörerInnen hier, die vielleicht so kurz vor dem Einstieg in die Branche sind, dass man da wirklich auch irgendwie Sachen einfordern kann und da auch so ein bisschen sich nicht mit allem so zufrieden geben muss. Wenn ich so noch daran denke, ich weiß nicht, wie das bei dir war, als ich mich beworben habe, da dachte ich noch, also es war dann am Ende gar nicht so, aber ich dachte, ja, und wenn ich bis um 5 Uhr morgens arbeite, alles egal, weil ich will unbedingt diesen Job. Und dann saß ich so das erst an meinem ersten oder zweiten Arbeitstag noch irgendwie so eine halbe Stunde länger und dann kam mein Kollege hier auch bei Kolle irgendwie zu mir und meinte so, du weißt schon, dass du nicht länger arbeiten musst, es ist okay, du kannst nach Hause gehen. Und ich war so, ah, okay. So, also ich glaube, das hat sich verändert und man kann echt Dinge einfordern.
Ja, und ich meine, es ist ja auch immer gut zu wissen, was sind jetzt eigentlich meine persönlichen Prioritäten und ist der Job, jetzt nur noch mal betont haben, die Arbeit, die ich tue, ist es das wirklich wert, da jetzt so viel mehr Kraft und Zeit rein zu investieren? Ja. Wenn es da vielleicht noch etwas gibt, was mir persönlich einfach viel wichtiger ist. Ne? Es gibt ja auch, ja, Menschen, die arbeiten sehr gerne, sehr viel und das erfüllt, mhm, die total. Und das sollte man dann ja auch respektieren. Aber ja, ich kenne das auch noch. Man hört ja auch immer so richtige Horror-Stories von der Werbung als ja, Arbeitgeberin. So. Mhm. Jetzt ist man ja auch in der Position, wo man selber mal Gespräche führt mit BewerberInnen. Mhm. Und ich achte jetzt auch darauf, dass ich irgendwie, wenn ich irgendwie Werkstudis habe oder PraktikantInnen, dass ich die halt auch um 18 Uhr nach Hause schicke oder sage, okay, ist das jetzt wirklich so wichtig oder kannst du das nicht auch morgen machen? Also es wird niemand daran sterben, nur weil du es jetzt, ja, heute noch nicht ausgeschickt hast. Ja. Da muss man ja auch mal ehrlich, voll, sein und, mhm, ist das dann wirklich...
Ja, aber ich glaube, die Message ist echt so, ja, macht euch nicht kaputt für den Job. Das ist ja sowieso eh klar. Ja. Aber vor allem auch, ja, überlegt euch, was euch wichtig ist und dann könnt ihr das auch irgendwie einfordern. Merkt man das überhaupt? Ist man überhaupt irgendwie auch, so lässt man diese Kritik auch zu und kann damit umgehen? Das ist ja das, worum es eigentlich dann in dem Moment geht. Ja. Weil die 6 Männer sitzen eh da, in der Minute wird es sich nicht mehr ändern. Aber, ja, wie geht ihr damit um, dass die 6 Männer da sitzen?
Ja, und das sollte ja auch nicht irgendwie dein Kampf sein, wenn du, mhm, da arbeitest, ständig dann das Thema vorantreiben zu müssen, weil sie dann sagen, oh, der ist das ja ganz wichtig, die kann sich ja darum kümmern.
Mhm. Ja, ich finde, das ist vielleicht auch noch voll das wichtige Thema. Das meintest du ja auch schon vorher, dass nicht einer Person das dann noch so on top, ja, irgendwie dazugegeben wird. Ich habe das Gefühl, in dem Bereich ist es, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist es schon noch sehr, sehr oft so, dass irgendwie das so auf Eigeninitiative der Mitarbeitenden passiert und dann gesagt wird so, ach, dich stört das, ja cool, dann mach doch eine Initiative, mhm, dazu, kümmere, mhm, dich doch um XY. Mhm. Das finde ich, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen. Ja. Oder also, ich gehe mal davon aus, du siehst es ähnlich. Ja. Dass das nicht das Ziel ist, dass die Mitarbeitenden das komplett auf Eigeninitiative irgendwie machen.
Ich wollte gerade sagen, wenn jemand sagt, ich habe Lust, das zu machen, dann auch zu gucken, okay, wo kommt die Kapazität dafür, voll, her? Ja. Hast du alles an Befähigung, was du dazu brauchst, auch von Wissen, von Kontakten, von.
Brauchst du nochmal eine Schulung? Können, ja, wir dich irgendwie unterstützen?
So, genau. Ja. Und was noch schlimmer ist, ist, wenn eine Person automatisch aus einer Betroffenheitssituation, ne, also ich bin selbst betroffen, ich habe ein gewisses Merkmal irgendwie, dann automatisch zur Expertin, Experte erklärt wird und dann soll die auch noch irgendwie Aufklärungsarbeit mitleisten oder so. Das ist nicht das Gleiche. Ja. So, Und ich glaube, in deinem Podcast mit der Juditha meinte sie das auch, ne? Als es um das Thema ging, Menschen mit Behinderung, dass man oft auch automatisch Expertin wird der eigenen Sache, so, aber
man das muss ist, so.
Genau, aber das gibt noch lange nicht eine Bringschuld da rein irgendwie, sondern wir müssen uns alle informieren und wir müssen uns alle irgendwie damit konfrontieren und gucken, wo wir die Infos herkriegen und man sollte irgendwie Leuten immer zuhören, wenn sie betroffen sind, auf jeden Fall, 100%, aber man sollte es nicht erwarten.
Und nicht davon ausgehen, dass die jetzt die Bildungsarbeit für die ganze Agentur machen wollen.
So. Exakt, ja. Und so ist es ja oft auch mit den Initiativen. Die kommen ja oft aus einem Bereich her, dass eine Person entweder direkt betroffen ist oder sagt irgendwie, mein Partner, meine Partnerin und deswegen beschäftigt mich das. Oder
ja. Ich würde sagen, wir sind schon eigentlich bei unserer Schlussfrage, oder?
Ja.
Weil normalerweise fragen wir immer, was kann denn Werbung jetzt eigentlich für was doch immer oder gegen Rassismus zum Beispiel tun. Aber heute würde ich die Frage mal andersrum stellen. Was kann denn Diversity Hiring für Werbung tun?
Das Tolle an Diversity Management oder auch an Diversity Hiring, wie gesagt, nicht losgelöst von dem Ganzen, was dann noch passieren muss, wenn Menschen da sind, dass es wahnsinnig viele Vorteile bringt von einer größeren Innovationskraft. Du hast einfach, wenn du Menschen hast, die nicht gleich denken, kommst du auf andere Lösungen, auf vielleicht bessere Lösungen, vielleicht innovativere Lösungen. Das ist ein großer Vorteil. Du hast eine erwiesenermaßen höhere Retention an Menschen, ein höheres Wohlfühlklima. Und deswegen glaube ich, dass es auch das Ergebnis, also auch die Werbung, besser macht.
Alles andere wäre jetzt auch sehr traurig gewesen. Schön, dass du da warst, Fabienne. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.